Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Ich habe mir überlegt, Gott ist ja schon schonungslos auf dem Weg. Wie er da. Ja, die Schattenseite der Menschen beschreibt, zeigt. Ich meine, es ist eine verrückte Geschichte, es ist ja nicht eine Geschichte von einem heidnischen König. Oder einem, wo man muss sagen, ja, das ist so ein gottloser Mann, der eh macht, was er will. Das ist immerhin der Mann, wo Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Ich habe mir überlegt, was will denn die Geschichte uns Menschen lehren oder sagen? Und ich habe ein paar Punkte so rausgenommen. Es gibt ganz viele Aspekte, die man jetzt vertiefen da drin. Aber ich nehme ein paar raus, wo ich auch mehr gefragt habe, was es bedeutet für mich. Was kann ich lernen aus dieser Geschichte? Was will sie mir sagen? Der erste Punkt ist, Versuchungen sind normal. Die Geschichte fängt ja ganz harmlos an. Und gleich fängt sie eigentlich speziell an. Wenn man den Text liest, heisst es nämlich, dass der König David seine Männer, sein Kriegsvolk, losgeschickt hat in Krieg. Er selber aber ist daheim geblieben. Und dann heisst es, er ist daheim geblieben im Palast, er hat das Mittagsschläfli gemacht. Und nach dem Mittagsschläfli steigt er auf die Terrasse nur. Ja, und dann sieht er sie. Er sieht die Frau. Die erste Versuchung, die David vielleicht erlegen ist, war die, dass er seine Männer allein gelassen hat und in den Krieg gezogen. Wir können das nicht so ganz genau sagen, was wirklich der rechte Weg gewesen wäre. Aber es scheint fast so, als der David einfach einen Schritt zurück da hat, den sie geschickt hat, und nicht mehr wirklich mit den Leuten vorwärts gegangen ist, wo er eigentlich hin sollte, als König vorausgehen mit seinem Volk. Er zieht sich zurück, er genießt das Leben. Und in dem Moment passiert die Versuchung. Versuchung an sich ist etwas Normales. Es ist normal, dass wir Männer versucht sind, anzuschauen, wenn eine Nacht die schöne Frau vor dir läuft oder badet. Wenn das nicht so wäre, würde vielleicht fast etwas nicht ganz stimmen mit mir. Wir sind versucht. Eine schöne Frau versucht uns, respektive sind wir versucht, anzuschauen. Wir Menschen, auch wir Christen, können versucht werden. Was ist eine Versuchung? Eine Versuchung ist ja eigentlich nichts anderes als etwas, kommt in meinem Leben an, und ich werde vor eine Entscheidung gestellt. Ich kann mich entscheiden, meinem Lustprinzip nachzugeben. Die Bibel redet hier von meinem Menschsein, meinem menschlichen Teil nachzugeben. Versuchungen treten verschiedener Art an mich an im Leben. Da kann sein, ich bin an einer Prüfung schreiben und mein Nachbar, der tut so offensichtlich die gleiche Prüfung schreiben, dass ich ganz einfach kann abschauen und das Resultat abschreiben. Ich bin versucht, etwas zu machen, wo ich eigentlich wüsste, zu innersten, das ist nicht richtig. Das kann sein, dass wenn ich an der Kasse stehe und die Verkäuferin hat alles eingetippt und dann habe ich das Gefühl, es ist jetzt kein niedriger Betrag da. Ich habe versucht, sie nichts zu sagen, auch wenn ich sehe, sie hat etwas nicht tippt und rausgehe und denke, es schon noch praktisch gewesen. Ich habe versucht werden, also meinem inneren Trieb nachzukommen. Und gerade die sexuelle Verführung, denke ich, ist heute ein riesiges Thema. Mit Internet, mit Fernsehen, ist das eine Versuchung, die sehr nahe liegt, deren nachzugehen, deren Raum zu lassen in meinem Leben. Noch auch viel grösser als damals da beim König David. Ich kann also mehr entscheiden in einer Versuchung. Was will ich? Dann gäbe es den anderen Weg. Der David hätte sich für einen anderen Weg entscheiden können. Dass er zuerst mal geschaut hat, ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen, sondern er hat sich entscheiden müssen, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Er könnte sich ja zurückziehen, wieder von der Terrasse weg und sich dieser Versuchung entziehen. Der David wählt einen anderen Weg. Er hat nicht nur den Feldstecher geholt, um näher anzuschauen, sondern er hat sie sogar zu sich auf den Palast geholt. Jesus sagt selber, er sei versucht worden. Er kann uns nachfühlen. Vielleicht hast du Schuldgefühl, weil du das Gefühl hast, ich werde so schnell versucht. Und ich werde dich da drin mal einfach entlasten und sagen, Versuchungen, das sind einfach Lebenswegkabelungen in deinem Leben, wo du angestellt wirst, wo du dich entscheiden kannst. Dass du versucht wirst, ist an sich noch nicht deine Schuld oder ist nicht die Schuld. Du kannst dich einfach entscheiden. Aber an einer Versuchung kannst du dich vielleicht auch messen, wo du stehst. Jesus sagt, ich kann nachfühlen, wie es ist in einem Leben, wo man ständig versucht wird. Weil er sagt, ich bin das auch geworden. Es gibt dort nur einen Unterschied. Jesus sagt, aber ich habe gelernt oder können widerstehen. Ich habe gelernt, siegen in der Versuchung. Und das ist der Punkt. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir lernen, siegen in der Versuchung. Auch wenn das manchmal ein Kampf ist. Hast du die Frage aufleuchten, Joel? Welche sind deine grössten Versuchungspunkte in deinem Leben? Versuchungen können sich in einer Gedankenwelt abspielen. Ich komme in eine Situation und merke, jetzt könnte ich anfangen zu zweifeln. Ich könnte diesen zweifelnden Gedanken Raum lassen, mir etwas ausmalen oder Angst Platz lassen in meinem Leben. Oder ich entscheide mich, stopp, nein, ich vertraue den Verheißungen Gottes, ich gehe einen anderen Weg. Also das Feld der Versuchung ist riesig eigentlich. Es ist ganz spannend, wie schon im 4. Kapitel der Bibel Gott eigentlich von dem redet. Die ersten Brüder haben nämlich schon Krach miteinander, so stark, dass der Kain den Abel umgebracht hat. Und dann kommt Gott zum Kain und dann sagt er ihm etwas ganz Spannendes. Im Kapitel 4, Vers 7. Sünd, die lauert in dir. Und ich habe da so ein Bild vor mir, wie eine Katze oder eine Raubkatze, die lauert, um nachher zum Sprung anzusetzen, um Beute zu erlecken. Die Sünde, sie lauert in dir, sie will dich zu Fall bringen. Du aber bist Herr über sie. Ich kann lernen, Herr werden. Weil Christus in mir Herr ist. Der zweite Punkt. Und die finde ich sehr massiv in dieser Geschichte. Die Sünde übt eine Macht aus. Eine Macht auf unser Leben. Der David gibt dieser Versuchung nach. Es kommt zum Ehebruch. Und jetzt passiert etwas, was typisch ist für die Sünde. Die Sünde ist destruktiv. Eine destruktive Kraft in meinem Leben. Sünde heisst eigentlich Zielverfehlung. Und wenn ich mal auf den Weg aufsteige und in die falsche Richtung laufe, werde ich ständig versucht, diese Sünde, die ich gemacht habe, die zu verbergen. Der David wird also versucht, ein Doppelleben zu führen. Und eine Zeit lang geht das gut. Schuld und Sünde ist uns peinlich, uns Mensch eigentlich. Wir wollen nicht, dass der andere von dem weiss in meinem Leben, weil eigentlich schäme ich mich selber vor dem. Also versuche ich, die anderen mehr zu schützen vor der eigenen Schuld. Ich behalte sie in der Finsternis. Ich will nicht, dass es ans Licht kommt. Und weil sie in der Finsternis bleibt in meinem Leben, kommt die Macht über. Jetzt kommt der David also das Problem über. Jetzt wird die Bathseba schwanger. Es hat ja dort noch keine Pille davor und auch keine danach gegeben. Und ich glaube, das Risiko, dass man schwanger wird, ist durch das einfach um ein x-fach höher gewesen in einer Affäre, als das heute ist. Bathseba wird schwanger und jetzt hat der König ein wirkliches Problem. Seine Schuld könnte ans Licht kommen. Das will er nicht. Und jetzt bricht wie eine Schulden-, eine Sündenlawine aus in seinem Leben. Eine Sünde bringt eine neue auf die Welt. Weil er ständig jetzt muss schauen, dass das nicht aufbricht. Und das führt ihn in ein Doppelleben hin. Der David plant einen Mord. Das ist nicht ein Mord aus dem Affekt, sondern ein geplanter Mord. Nur um seine Schuld zu verbergen. Das zeigt, wie weit Sünde in meinem Leben mich treiben kann, wenn ich sie zulasse und nicht Stellung dagegen nehme. Auch wenn ich Christ bin, kann ich eine Seite haben in meinem Leben, die anfängt, die Macht über mich bekommt, mich beherrschen, sodass ich wie zwei Leben führe. Das muss nicht so krass sein wie hier, das kann ja im Kleinen anfangen. Wie lange ist denn David gezwungen, so ein Doppelleben zu führen? Ich denke, so lange, bis ans Licht kommt. Hast du noch die Frage aufleuchten? Ja. Welche Bereiche in meinem Leben behalte ich am liebsten im Dunkeln für mich? Gibt's das? Das ist eigentlich der natürliche Effekt, den wir Menschen haben. Etwas nicht wollen ans Licht bringen, weil wir uns schämen davor. Wie lange muss der David jetzt ein Doppelleben führen? So lange, bis es ans Licht kommt. Und das ist der dritte Punkt. Licht entwaffnet Sünde. Licht entwaffnet Sünde. Gott schaut dem Trauerspiel jetzt nicht mehr länger zu. Es ist doch jetzt ein paar Wochen gegangen. Er hat einiges zugelassen, versteht immer es nicht. Er hätte ja eingreifen können, vor dem Mord ausgeführt wird. Es müssen unschuldige Menschen sterben. Viele werden verletzt wegen dem Verhalten von David. Gott lässt es zu. Warum, weiss ich nicht. Und jetzt greift Gott ein. Jetzt sagt er, es ist fertig. Weil der David offenbar so schwerhörig geworden ist in seiner Beziehung zu ihm, muss er jetzt jemanden schicken, einen Prophet, der ja spezialisiert ist auf Gott zu hören. Und der Prophet hat die unangenehm Aufgabe, im König einen Spiegel vor die Nase zu haben. Das war lebensgefährlich damals. Also der Prophet hätte längstens umgebracht werden können. Was bildet er sich ein, im König wollen Vorwürfe machen? Der Nathan hat sich auf den Weg gemacht und haltet ihm einen Spiegel vor. Ich merke, das ist ein Prinzip, das ich in meinem Leben kenne. Manchmal müssen wir einander einen Spiegel vor die Nase haben. Respektiv andere Menschen reflektieren mehr. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und die erkennen, wie ich bin, was ich da habe, wo ich drin stehe. Und das ist mir peinlich und unangenehm. Ich habe gemerkt, dass Kinder so wunderbare Reflektoren sind. Auch unbewusst. Ich habe schon manchmal gehört, aber Papi, das machst ja du auch so. Und der Bang. Da regt sich etwas in mir und dann nennt sich die Rechtfertigung Schutz. Wenn Gott mit seinem Licht in mein Leben hier kommt, wird es hell. Und in die dunkle Geschichte hier, der Nathan leuchtet rein, es ist wie wenn einer das Licht anzündet. Und plötzlich sieht man es, plötzlich ist es offenbar. Und ich glaube, das ist eine Riesenbefreiung. Weil ein Doppelleben führen ist ein Krampf. Das ist prägt von Angst, von Unsicherheit. Das ist doch nicht frei. Der kurze Kick, den David gehabt mit dieser Frau, der war ja viel kürzer gewesen als alles, was nachher gefolgt ist. Und ich habe schon von x-mal auch schon gelesen von Verbrechern, die gesagt haben, ich bin froh, hat man mich endlich verwünscht. Dann hat das Doppelleben ein Ende. Sünde macht nicht wirklich glücklich. Und eigentlich sind wir froh, wenn es aufbricht. Nur, es muss in einem geschützten Rahmen passieren. Gott stellt den David ja jetzt nicht bloß vor dem ganzen Volk. Er macht es in einem geschützten Rahmen. Gott stellt uns nicht bloß voreinander. Aber er zündet manches Licht an unserem Leben. Und er lässt ein, dass wir das Licht zulassen. Das Licht ist also viel stärker als die Finsternis. Das heisst, in dem Moment, wo Licht reinkommt, macht es Wuff und die Macht der Sünde ist verflogen. Auch hier. Im David löst es eigentlich ein Aha-Erlebnis aus. Der Jakobusbrief ist ein spannender Brief. Dort werden wir eingeladen, genau das eigentlich miteinander zu machen. Bekennet einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Wir können also lernen, eine Kultur entwickeln in meinem Umfeld, wo ich lernen kann, offen und ehrlich werden, mir reflektieren. Wir können dann mit jemandem eine Rechenschaftsbeziehung anfangen, wo man abmacht, du, wir treffen uns einmal in der Woche und wir erzählen einander, wie es da manchmal so aussieht oder was da so läuft in meinem Leben. Und dann kommt Licht hin und verliert an Macht das Ganze. Auch wenn man in einer Ehe so eine Abmachung hat, dass man ehrlich ist miteinander, dass man keine Geheimnisse hat, der verliert es an Macht. Licht befreit. Ich kann nicht das Zimmer aufräumen im Dunkeln. Ich muss Licht haben, damit ich es sehe und dann kann ich aufräumen. Es ist spannend, was das gerade auslöst beim David. Er sagt gerade, ich bin schuldig. Ihr kennt es. Dass der David das ernst meint, sieht man, wenn ihr mal den Psalm 51 leset. Er schreibt näher in dieser Trauer den Psalm 51, wo er das verarbeitet, wo er sein Herz reflektiert und wo er sich Gott wirklich öffnet. Und das ist der nächste Punkt. Buß. Buß ist der Schlüssel. Wo ist der Unterschied zum Saul und dem David? Wo ist der Unterschied vom Petrus zum Judas? Der Petrus hat 3-mal verleugnet, der Judas 1-mal. Der Saul hat die Leute verschont und er hat müssen umbringen, der David bringt sie um. Das sprengt ja irgendwie unser Gerechtigkeitsdenken, oder? Der Unterschied liegt nicht in der Schwere der Schuld in diesen Leuten. Der Unterschied liegt darin, wie sie mit der Schuld umgehen. Und das ist das, was wir lernen dürfen aus dieser Geschichte. Der David erkennt und er tut echte, tiefe Buße. Er drückt das auch aus, indem er 7 Tage hier am Boden liegt. Indem er den Psalm schreibt, indem er erkennt, er wäre schuldig. Ich lese nichts von Rechtfertigung, nicht wie bei Adam und Eva. Dort sagt Adam gerade, ja, meine Frau, die Eva, das ist nicht Buß. Der David sagt nicht, oh, Bathsheba hat sich doch nicht sollen gehen waschen dort. Ich meine, sorry, also. Und der Uriah nie nicht mögen, das ist so eine, der ist gar nicht nett mit dieser Frau und überhaupt. Das Kind muss sterben. Schuld hat schon auch Konsequenzen. Die Frau ist ja schwanger geworden. Aber es werden lange nicht alle Frauen schwanger in Affären. Sonst hätten wir viel mehr Leute auf der Welt. Also Konsequenzen sind auch nicht immer die gleichen. Manchmal sind sie unmittelbar und manchmal haben sie einen Langzeiteffekt im Leben. Fragen, kenne ich Moment, oder ja, wie schwer fällt es mir, wirklich Buße zu tun? Jetzt komme ich zum zweitletzten Punkt, den ich würde sagen, ist der wichtigste. Gnade ist frei von Strafe. Gnade in der radikalen Form zu verstehen, merke ich, da tun wir es schwer, da könnten wir uns die Zähne ausbeissen. Auch am eigenen Leben. Weil es ist gar nicht so einfach, mit Gnade umzugehen, mit dem eigenen Leben wie mit den anderen. Es weckt etwas in uns Sinn, so ein Gerechtigkeitssinn. Ich weiss nicht, ob wir ein Bundesrat noch würde im Amt lassen, wenn er jetzt einen geplanten Mord ausführt, Ehebruch begeht, dann Buß tut und wir würden sagen, ja, wir behalten ihn weiterhin im Amt. Ich weiss nicht, ob der mehr noch als Pastor wettet mit so einer Geschichte. Oder noch eine radikalere Frage. Ich weiss nicht, ob ihr den Hitler im Himmel antreffen wollt. Gnade ist eigentlich extrem radikal. Wir Menschen haben sehr Mühe mit Gnade. Darum haben wir ein System aufgebaut mit Gesetz und mit Strafe. Und ich werde euch das zeigen. Wir haben das Gesetz und wir sagen, wenn wir nach dem Gesetz leben, sind wir gerecht. Und wenn man das Gesetz bricht, kann das so darstellen an dem Prinzip von der Waage. Leider habe ich keine so eine Waage gehabt. Die Waage, wir haben so also den Sinn von der Waage vom Gleichgewicht. Wenn ich jetzt vor dem Gesetz geschuldig werde, trage ich eine Schuld. Und die Waage kippt in meinem Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, die Vergebung nicht wirklich kennt. Weil Vergebung basiert in Bezug auf Gott, der uns vergibt. Buß hat immer mit der Gottesbeziehung zu tun, schlussendlich. Und wenn ich das so nicht kenne, in meinem Leben versuche ich, ein gerechtes Leben zu führen nach dem Prinzip. Das ist ganz spannend. Schuld, jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich meine Gerechtigkeitswaage wieder ausbalancieren. Und das mache ich. Mit Strafe. Mit Strafe. Je schwerer die Schuld liegt, je mehr Strafe komme ich über. Und wenn ich jetzt als Schuldiger sage, ich tue Buß, heisst das gut, ich anerkenne die Strafe in meinem Leben an, wo ich überkomme. Ich fahre schnell, kostet 20 Franken. Ich fahre schneller, wird mir mein Billett entzogen für 3 Monate. Dann habe ich das Gefühl, jetzt stimmt es wieder. Ich habe gebüßt für das, was ich gemacht habe. Habe ich einen Mord begangen, muss ins Gefängnis, in diesen Ländern gibt es Todesstrafe. Das hat aber nichts mit Buße zu tun. Das System bringt mich sogar noch um Buße herum. Ich kenne sogar, dass das in der Kindererziehung manchmal praktiziert wird. Das ist ganz massiv. Wenn ein Kind etwas gemacht hat, geben wir ihm eine Strafe. Und wir denken damit, sei das Problem gelöst. Aber das Problem ist nicht gelöst. Es gibt da drauf jetzt ein doppeltes Gewicht auf einen Mensch. Jetzt trägt er die Schuld und die Strafe auch noch. Darum sind die Menschen so belastet. Sie leiden oft unter der Schuld und nehmen die Strafe auch noch gerade auf sich. Nach dem menschlichen Prinzip denken wir doch jetzt, der David ist schuldig geworden, er muss bestraft werden, er kann doch nicht mehr König sein, der gehört in die Kiste. Oder damals, selbst der David denkt ja so, er hat rausgeschrien, der Mann ist für den Tod, nur weil er ein Schäfchen geklaut hat vom anderen. Schon darum wäre der David bereit gewesen, diesen umzubringen. Weil er gesagt hat, hu, das ist nicht gerecht, der hat das Schäfchen geklaut, umbringen. Selbst der David denkt so. Das hat nichts zu tun mit Gnade, das hat nichts zu tun mit der Lösung. Es ist nicht das Bild, das Jesus bringt. Jesus kommt und lebt radikal etwas anderes vor. Jesus kommt und befreit uns von der Schuld und somit auch von Strafe. Wie stark das aber auch in der Religion ein Bild ist, spüren wir. Je nach Kirche heisst es, 10-mal Rosenkranz beten, fasten, 5-mal beten nach Mekka, an einen Wallfahrtsort pilgern oder eine gute Spende, komm regelmässig in die Kirche, bis ein guter Christ. Ich würde sogar sagen, auch wir kennen die Art. Du bist an mir schuldig geworden, okay, ich lasse es jetzt ein bisschen spüren. Du musst die Gunst wieder erarbeiten, die ich dir dann geben kann, und mit der Zeit kannst du dich dann beweisen. Das ist eine Strafe. Du kannst nicht mehr im Amt bleiben, ich kann dich dann wieder einsetzen, nach einer gewissen Zeit, wenn das Ganze ein bisschen verrauchnet ist, wenn die Leute kein Problem mehr haben, wenn du wieder da stehst. Aber das Schuldproblem ist nicht gelöst. Und jetzt kommt Gott und er fragt immer die Frage, wo ist das Problem, was ist die Schuld, wo sieht es in deinem Herz denn aus, wie sieht es im Herz aus? Wir erhoffen mit Strafe, das sei eine Erziehungsmassnahme. Wenn die Strafe auferlegt ist, erhoffen wir, der Mensch lehre etwas aus der Strafe und er macht es dann nicht mehr. Wenn die Strafe genug schlimm ist, macht er es nicht mehr. Wenn er sagt, ja, die Strafe ist so gering, das spielt keine Rolle, es hat keinen Einfluss auf mein Handeln, macht er es wieder. Und Jesus sagt, wirkliche Umkehr passiert nicht auf Strafe, sondern auf Gnade. Gnade, wo echte Herzensbuß passiert. Was passiert jetzt, wenn man hier den Schuldenblock wieder ablüpft? Genau das gleiche wie hier, oder? Nur hat es da keinen Druck mehr drauf. Das ist Freiheit. Frei in Jesus. Frei von Schuld und frei von Strafe. Jesaja 53. Ich bin gekommen und habe die Strafe auf mich genommen, damit ihr Frieden habt und durch meine Wunden sind ihr geheilt worden. Ich merke selber, wie wir ja ein Problem haben damit. Ich komme zu Jesus, ich bete um Vergebung und dann habe ich das Gefühl, ich muss noch eine Strafe auf mich nehmen. Und indem ich eine Strafe auf mich nehme, möchte ich zeigen, wie ernst es mir ist mit meiner Buße. Aber wie kann ich denn zeigen, wie ernst es mir ist mit meiner Buße? Wie hat es der David gezeigt? Es gibt keine zweite Bathseba mehr. Er hat das nie mehr gemacht. Er hat gelehrt daraus. Gelehrt, weil in seinem Herz eine Umkehr passiert ist. Also, wir wollen nicht Menschen unter Schuld und Strafe setzen. Weder die in meinem Umfeld, noch mehr, noch meine Mitmenschen, noch meine Kinder. Ich will sie frei von Schuld, von ihren Schulden befreien und lehren, gnadenvoll leben. Gnade in meinem Leben akzeptieren, mich nicht müssen bestrafen, sondern frei werden von Schuld. Lehren, verstehen, was das bedeutet. Und weil der David echte Buße da hat, muss man ihn nicht mehr bestrafen. Vor dem menschlichen Gericht ja schon, weil das Gericht funktioniert so. Im Gericht heisst es ja nicht, bist reuig, ah okay, dann hast du jetzt keine Strafe mehr. Vielleicht gibt es mildernde Umstände. Aber Freiheit gibt es nur durch Jesus, durchs Kreuz. Und das ist Gnade. Du kannst kommen und ablecken. Befreit. Und du musst nicht noch Strafe auf dich nehmen für das, was du verbracht hast in deinem Leben. Das hat Jesus gemacht. Und das ist wirklich eine Befreiung, wo Jesus mit uns gehen will. Und dann zum letzten Punkt, Wiederherstellung. Wiederherstellung geschieht bei der Buße unmittelbar. Es gibt keinen Weg vom Büssen zwischen. Man liest so schnell, der Nathan sagt, du bist ein Mann des Todes. Der David sagt, ich bin schuldig. Der Nathan sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Unmittelbar. Wiederherstellung heisst eigentlich, wieder eingesetzt werden in Position. Wenn wir Christen so rumlaufen, mit Schuld und Strafe, sind wir bedrückt. Wir gehen bedrückt durchs Leben. Wenn wir so durchlaufen und das erkannt haben, dürfen wir lernen, fröhlich sein, auch wenn wir eine Geschichte haben in unserem Leben, die nicht einfach ist, auch wenn wir viel verbockt haben. Ich kann vorwärts gehen, darf sagen, ich bin das Kind vom Licht geworden. Ich darf lernen, leben im Licht. Ich darf leben im Sieg. Und wenn ich mal Schulden auf mich geladen habe, wenn ich mal versucht bin worden, Jesus vergibt es, ist kein Problem. Ich muss nicht büssen. Ich gehe weiter mit der oben Haupt frei. Vorwärts. Meine Berufung leben. Der David hat mich wieder einsetzen als König. Er hat sein Amt ausgeführt. Weiter. Und da wünsche ich mir für uns, ich weiss nicht, ob du leidest unter deiner Geschichte, unter deiner Schuld, unter deiner Selbstbestrafung oder Strafe, die Menschen dir verlecken oder dir brandmarken. Jesus kommt und befreit dich. Restlos. Du kannst frei sein und vorwärts gehen. Dass du nicht mehr leiden musst unter deiner Geschichte. Wo ist es daran, dass ich meine Wiederherstellung annehme und sie lebe? Ich bete noch. Ja, Jesus Christus, du bist gekommen und hast eine total andere Lebensform gebracht. Du hast gesagt, ich nehme die Schuld auf mich, damit wir frei sind. Du siehst, wo wir uns selber noch Last auferlegen oder selber Mühe haben mit Lebensgeschichten, die uns in, die mit uns passiert sind oder die wir selber verschuldet haben. Ich bitte, dass du uns einfach hilfst, dass wir uns selber befreien von dem. Ja, du bist gekommen und hast gezahlt. Wir dürfen lernen, unter dieser Gnade leben. Bitte, dass du mit deinem Licht in unser Leben einkommst, dass wir mutig aufräumen und mutig einfach vorwärts gehen. Danke, dass du die Hoffnung bist für uns, die Hoffnung von dieser Welt, dass du uns befreist. Du machst wirklich frei. Amen.